Was bedeutet für dich Gnade? Hätte man mich mit 14 diese Frage gefragt, wäre mir wahrscheinlich nichts eingefallen. Ich hätte keine Ahnung gehabt, was Gnade ist. In der Vorbereitung auf die Predigt habe ich mal so darüber nachgedacht, was für mich zur damaligen Zeit wahrscheinlich Gnade gewesen wäre. Mir ist eingefallen, meine Mama, die ist schon seit Ewigkeiten Zahnarzthelferin. Die macht mit ihrem Chef eigentlich alles Mögliche, ist immer überall dabei. Und für mich aus damaliger Sicht war der Chef, als meine Mama angefangen hat zu arbeiten, schon kurz vor der Rente. Der arbeitet mittlerweile aber auch schon wieder 30 Jahre länger. Also ich glaube, er war damals noch nicht kurz vor Rente. Aber es war so ein richtig alter Urschwabe. Bedeutet, er war, sagen wir mal, rustikal unterwegs. Meine Tante erzählte mir immer von Horrorgeschichten, dass ihr mal der falsche Zahn von ihm gezogen wurde. Das heißt, ich bin in diese Praxis reinmarschiert mit vielleicht 8, 9 Jahren und hatte immer diese Geschichte im Kopf. Und sobald ich diesen Geruch von dieser Zahnarztpraxis vernommen habe, ist mir diese Geschichte eingefallen. Wohl oder übel musste ich aber irgendwann zum Zahnarzt. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie dieser Mann mit seinem Mundschutz über mir hing, mit seinen ganzen Gerätschaften in meinem Mund und seinen Händen. Und sagen wir mal so, es war nicht gerade angenehm. Ich kann mich aber noch genau daran erinnern, er hat jedes Mal, kurz vor Ende, einen Satz gesagt. Und jedes Mal, wenn dieser Satz kam, wusste ich, ich habe es gleich geschafft. Dieser Satz war: Du weißt, das Leben ist kein Schlotzer, aber willst nur einen haben. Kurze Übersetzung, er hat gesagt, ich weiß, das Leben ist kein Lolli, aber du kriegst jetzt noch einen. Das war für mich immer, ja, Halleluja, es gibt Gnade auf diesem Planeten, es ist gleich vorbei. Mit zunehmendem Alter habe ich mich dann, so ein bisschen mehr mit Gnade beschäftigt und realisiert, Gnade ist irgendwie ein bisschen mehr. Die Gnade Gottes ist riesengroß. Und gerade in kirchlichen Kontexten benutzen wir das Wort Gnade ja super gerne. Die Gnade Gottes ist riesig, du brauchst Gottes Gnade, überall Gnade Gottes. Aber was ist diese Gnade? Was ist diese Gnade, von der wir alle immer und immer wieder reden? Bei der Suche nach meiner Antwort auf diese Frage bin ich ganz am Anfang der Bibel rausgekommen, bei Adam und Eva. Gott, der die Welt erschafft. Licht, Himmel, Erde, Land, Wasser, Pflanzen, Bäume, Tiere im Wasser, Tiere auf dem Land. So weit, so gut. Eigentlich hätte Gott sich jetzt zurücklehnen können. Sagen können, okay, cool, ich habe eine Erde erschaffen, sie ist richtig gut geworden. Das reicht mir erstmal. Aber nein, Gott wollte, dass die Schöpfung noch eine Krone bekommt. Er wollte etwas, was noch mehr Bedeutung hat als diese Schöpfung. Und so erschuf Gott den Menschen nach seinem Ebenbild. Gott hat uns also mit einer Intention erschaffen. Er wollte jemanden, der ihm ähnelt, quasi ein echtes Gegenüber. Gott liebt den Menschen so sehr, dass er ihm einen Verstand gibt. Er hatte was unfassbar Geniales mit uns vor. Er wollte, dass wir immer mit ihm zusammen sind. Gott wollte niemals von den Menschen getrennt sein. Stellt euch mal vor, da steht jemand, der sagt, ich möchte keinen einzigen Tag von dir getrennt sein. Keinen einzigen Tag sollst du verbringen, wo ich nicht in deiner Nähe bin. Was ist das für ein riesengroßes Liebesgeständnis? Und dieses Liebesgeständnis, das macht Gott uns in der Schöpfung, weil er sagt, ich möchte jeden Tag mit dir verbringen. Ich habe etwas mit dir vor. Und eigentlich hätte alles schön sein können. Wir wissen aber, glaube ich, alle, was passiert. Adam und Eva versagen es richtig. Sie hatten eine einzige Aufgabe, nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen. Was tun sie? Sie essen davon. Die Folge, es entsteht ein Riss in der Beziehung. Gott fühlt sich hintergangen und wirft sie aus dem Paradies. Und genau hier kommt dann die Sünde ins Leben rein. Und ab da beginnt eine Abwärtsspirale. Die Menschen fangen an, immer mehr zu sündigen. Es passiert Mord, Hunger, Schmerzen, all das fängt dort an. Und man könnte jetzt meinen, dass Gott sagt, die Menschen, die haben gesündigt, das ist jetzt Böses in ihnen drin, ich möchte mit denen nichts mehr zu tun haben. Man könnte meinen, Gott wendet sich von uns Menschen ab. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Gott will immer noch diese Gemeinschaft mit uns Menschen haben. Wir lesen in der kompletten Bibel eigentlich immer wieder, dass Gott zu uns Menschen kommt, dass er Menschen hilft, sie befreit, begleitet, neue Perspektiven gibt und immer wieder Wege sucht, mit uns in diese gesunde Beziehung zurückzukommen. Und egal wie oft die Menschen damals wieder zurückfallen, egal wie oft sie sich wieder gegen Gott entscheiden, Gott ist da. Und Gott lässt sie nicht alleine. Ganz ehrlich, ich verstehe manchmal nicht, warum Gott so eine krass große Geduld mit uns hat. Dass er immer wieder aufs Neue versucht, uns zu erreichen, immer wieder aufs Neue versucht, uns eine neue Chance zu geben. Und für uns Menschen scheint es manchmal sogar so, als ob es ein bisschen unfair wäre. Da kommen dann solche Gedanken auf wie, ich versuche mich doch den ganzen Tag an deine Regeln zu halten, Gott. Ich versuche doch alles mir Menschenmögliche in deiner Nähe zu sein. Und ja, mir gibst du Gnade, aber meinem Nachbar, der sich nicht darum schert, bei dir in der Nähe zu sein, der sündigt am laufenden Band, der nichts dafür tut, in deiner Nähe zu sein, dem gibst du die gleiche Gnade? Wie soll das fair sein? Und wir lesen in der Bibel von einem Mann, dem es ähnlich geht. Der hat auch nicht ganz verstanden, wieso Gott so gnädig ist. Der fand es für sein Leben zwar ganz cool, dass Gott so da war und sagt, so hier, ich gebe dir Gnade, aber allen anderen, beziehungsweise vor allem seinen Feinden, wollte er es nicht gönnen. Dieser Mann heißt Jona und ich glaube, wir alle kennen diese Geschichte. Und wir lesen direkt am Anfang von einem Auftrag von Gott. Gott sagt zu Jona, hey, geh nach Ninive, rede denen ins Gewissen, dass sie umkehren sollen zu mir und ansonsten muss ich leider deren Stadt zerstören. So, jetzt steht Jona da. Jetzt könnte man im ersten Moment denken, okay, was hat Jona eigentlich jetzt für ein Problem? So, geh halt nach Ninive und sag denen mal kurz so, ja, dreht mal um zu Gott, dann wird ja alles wieder gut. Problem ist, Ninive ist die Hauptstadt des damaligen Weltreichs Assyrien. Und ich habe mich mal so ein bisschen damit beschäftigt, was dieses Weltreich so gemacht hat. Naja, sagen wir mal so, Assyrien war jetzt nicht gerade eins der nettesten Völker. Die haben Folterungen, Mordungen und Verfolgungen durchgeführt. Sie waren eins der grausamsten Völker, die man sich nur vorstellen kann. Es gibt sogar einen Artikel bei Focus Online, wo ich mal gelesen habe, wo davon gesprochen wird, dass sie Menschen wie Schafe abgeschlachtet haben. Also einfach unfassbar grausam. Und vor allem die Nachbarländer von Ninive und auch Assyrien lebten in Angst und Schrecken. Unter anderem eben auch Israel, aus dem Jona kam. Und im Endeffekt verband Jona also Ninive nur mit Angst und Schrecken. Er hat nur schlechte Geschichten, nur schlechte Erfahrungen mit diesem Land gemacht. Er hat gesehen, wie diese Menschen sein Volk angreifen. Er hat mit diesen Menschen nur schlechte Geschichten im Kopf. Und ich finde, hier sehen wir schon das erste Mal Gottes riesengroße Gnade. Gott hätte sagen können, hey Ninive, Herr Assyrien, ihr habt mein Volk angegriffen. Ihr habt mein Volk ermordet. Und das war ja nicht noch genug. Nein, sie haben auch Gott damals verspottet. Er hätte sagen können, ja okay, ich mache euch einfach direkt platt. Da gibt es keinen Umweg mehr. Aber nein, Gott gibt ihnen hier die Chance zur Umkehr. Er will sie retten. Und er will Jona dazu nutzen, diese Gnade weiter zu verbreiten. Ja, jetzt steht Jona da. Mit seinen negativen Gefühlen, mit seinen negativen Gedanken und wahrscheinlich mit einer riesengroßen Angst. Mit einer Angst, sich unter ein Volk zu mischen, was ihn eigentlich ermorden will. Und dann auch noch von einem Gott berichten zu müssen, den sie gerade verspotten. Was hättet ihr gemacht? Das ist ein Volk, welches eure Verwandten euch selbst verfolgt, getötet haben und jetzt sollt ihr zu diesem Volk gehen und eventuell es auch noch retten? Ich glaube, die wenigsten von uns hätten das gemacht. Ganz ehrlich, ich wahrscheinlich auch nicht. Und genauso ging es Jona auch. Und anstatt auf Gott zu hören, wollte er fliehen. Er wollte nach Tarsis. Jetzt muss man sich so vorstellen, Ninive liegt ungefähr hier und Tarsis liegt ungefähr hier. Also es ist genau die umgekehrte Richtung. Und Jona rennt vor Gott weg. Er lädt all diese Schuld auf sich. Aus lauter Angst, aus lauter negativen Gefühlen rennt er weg. Und er kommt in einem kleinen Dorf am Meer an und er findet Menschen, die ihn auf dem Boot mitnehmen wollen. Und er hat das Ziel, er hat Tarsis zum Greifen nah. Auf dem Schiff entsteht aber ein riesengroßer Sturm. Die Männer oder die Besatzung haben unfassbar große Angst und sie fangen an, jeweils zu ihrem Volk oder zu ihrem Gott zu beten. Doch nichts hilft. Keiner dieser Götter, den sie anbeten, greift ein. Bis sie herausfinden, es liegt an Jona. Der Sturm, der da aufkommt, der kommt von Jonas Gott. Und sie schmeißen ihn über Bord. Und ich glaube, es kommt die berühmteste Stelle. Jona wird von einem riesengroßen Fisch verschluckt und sitzt 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch. Jetzt könnte man sagen, ja okay, gut, Gott hat Jona verschlucken lassen, jetzt sucht er sich jemand anderes. Aber nein, Gott gibt auch hier wieder unfassbar viel Gnade. Er hätte Jona einfach sterben lassen können. Man geht davon aus, dass zur damaligen Zeit gefühlt keiner hat schwimmen können. Das heißt, Jona wäre einfach ertrunken. Er hätte sagen können, nee, du wolltest nicht auf mich hören. Na gut, jetzt trägst du halt die Konsequenzen deiner Handlung. Aber nein, Gott möchte Jona hier eine zweite Chance geben. Er lässt sich auf die Situation ein, in der Jona gerade ist, und bringt direkt auch eine Lösung mit. Jona ist unfassbar verzweifelt. Ich stelle es mir nicht gerade angenehm vor, in so einem Bauch zu sitzen von so einem Riesenfisch. Und er sitzt da und er weiß nicht, wie es weitergeht. Wir Leser wissen, dass es noch weitergeht, aber Jona sitzt da drin und weiß einfach gar nichts. 3 Tage und 3 Nächte lang. Ja, was macht Jona jetzt? Er versucht, all den Mut zusammenzufassen, den er noch irgendwo hat, und fängt an zu beten. Und Jona betet und betet und betet. Und tatsächlich, der Fisch spuckt ihn aus, kurz vor Ninive. Ja, jetzt kann Jona sich auch irgendwie nicht mehr umdrehen und geht tatsächlich nach Ninive, um, naja, mehr oder weniger das zu sagen, was Gott zu ihm gesagt hat. Denn er geht in die Stadt rein und sagt kurz und knapp, okay, in 40 Tagen werdet ihr untergehen. Fertig, das war's. Mehr sagt er nicht. Ist jetzt nicht so ganz, was Gott ihm gesagt hat. Naja, aber tatsächlich funktioniert es. Die Leute in Ninive kehren um zu Gott. Und jetzt versetzen wir uns einmal ganz kurz in die Lage von Jona. Der hatte sowieso gar keine Lust, nach Ninive zu gehen. Dann wird er von einem riesengroßen Fisch gefressen, hat keine Ahnung, wie es weitergeht. Dann geht er hin, verkündet, in einer eher verkürzten Variante, was Gott zu ihm gesagt hat, und es funktioniert auch noch. Wie sauer muss Jona in diesem Moment gewesen sein? Und er setzt sich oberhalb von Ninive auf einen Berg, um zu beobachten, weil er irgendwie tief im Inneren doch noch hofft, dass Gott eingreift. Weil er hofft, dass Gott irgendwie noch Gerechtigkeit walten lässt. Naja, Gerechtigkeit in Jonas Sinne eben. Und Jona fängt an, Gott anzuklagen. Er sagt, ich wusste doch, dass du gütig bist und du verschonst. Ich wusste das und genau deswegen bin ich geflohen. Genau deswegen, weil du so ein großer, gütiger und liebevoller Gott bist, wollte ich nicht nach Ninive gehen. Gott, könnte man jetzt denken, geht direkt in Verteidigungsmodus, aber nein, er schenkt Jona eine Staude, so ein kleiner Baum, der ihm Schatten spendet in der brütenden Hitze der Wüste. Dieser Strauch ist leider am nächsten Tag schon wieder vertrocknet. Und jetzt wird Jona richtig sauer. Er sieht nur noch sich selbst, all das, was ihn belastet und beeinflusst. Er will zu seiner Rache an Ninive kommen. Das Einzige, was Gott dann sagt, ist, hey, du hast Mitleid mit einem Baum, zu dem du nichts zu beigetragen hast. Diesen Baum habe ich erschaffen. Und du bist sauer, weil er verdorrt ist. Aber die Menschen da unten in Ninive, die ich alle gemacht habe, die ich alle liebe, die soll ich bestrafen? Zu diesen Menschen habe ich doch eine persönliche Beziehung. Verrückte Geschichte irgendwie. Als ich die Geschichte in der Jungschar das erste Mal vorgelesen hatte, wurde ich gelöchert von Fragen. Wieso schickt Gott den Fisch? Wieso hat der Jona nicht einfach aufgegeben und jemand anderen gesucht? Wieso kehren die Leute in Ninive um? Ganz ehrlich, ich hatte damals keine Antworten und heute auch irgendwie nicht so genau. Die Geschichte rund um Jona ist einmalig. Er ist ein Prophet, der sich gegen den Willen Gottes stellt, der so voll mit seinem eigenen Zorn und Wut diesem Volk gegenüber ist, dass er die Intention von Gott nicht mehr versteht. Er weiß, wie gütig Gott ist. Er weiß, wie viel Gnade Gott übrig hat. Und diese Gnade gönnt er Ninive nicht. Er will Gerechtigkeit. Aber nicht Gottes Gerechtigkeit, sondern das, was in seiner Welt als gerecht gilt. Als ich die Geschichte nochmal gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie oft geht es eigentlich mir so? Wie oft stehe ich da und frage mich, Gott, warum hast du das jetzt gemacht? Es ergibt für mich gar keinen Sinn. Jona versteht nicht, wieso Gott dieses Volk verschonen will. Sein Herz ist so voll mit diesen ganzen negativen Gefühlen, mit der ganzen Wut, die er hat. Warum? Warum, fragen wir uns manchmal. Und genau das fragt sich Jona auch. Und manchmal kommt es mir so vor, als wenn Gottes Gnade wie so ein riesiges Puzzle aussieht. Wir sehen nur unseren kleinen Teil. Dieser Teil wird angestrahlt vom Licht. Das sind unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Situation, in der wir uns gerade befinden. Alles andere liegt im Dunkeln. Und manchmal versuchen wir, nach außen zu blicken, aber wir schaffen es gar nicht, weil eben nur dieser kleine Teil angestrahlt wird. Jona sieht nur diesen kleinen Teil. Gottes Sichtweise ist aber viel größer. Jona sieht nur diesen kleinen Teil. Er sieht seine Wut, seine Enttäuschung, ja, vielleicht auch die Angst, die er hatte. Gott sieht, was die Menschen machen und zu ihm kommen, und er sieht, dass er sie gemacht hat und er sie liebt. Gott sieht die Gnade, die er für uns übrig hat. Müssen wir Gottes Wege überhaupt immer verstehen? Oder reicht nicht auch manchmal aus, auf das Geschenk zu vertrauen, was Gott uns geben will? Wir sehen in der Geschichte mit Jona, aber auch in ganz vielen anderen Geschichten, dass Gott uns diese Gnade schenken will. Er macht keinen Unterschied, wer oder was wir sind. Gott möchte den Assyrern genauso gerne die Gnade schenken, wie er Jona sie schenken will. Und diese Gnade, die Gott uns da geben will, die ist unfassbar groß. Die Gnade Gottes ist so groß und so tief, dass wir sie nie fassen können. Sie durchdringt alles. Und wir als kleine Menschen stehen dabei und verstehen nicht, wie sowas funktioniert. Jona hat nichts dafür getan, um diese Gnade von Gott zu bekommen. Diese Gnade ist einfach nur ein Geschenk von Gott. Wir können nichts tun, was uns mehr oder weniger Gnade bringt. Jona schafft es nicht, diese Gnade anzunehmen. Uns als Leser wird klar, wo Gott Jona eine weitere Chance gegeben hat. Uns wird klar, wo Jona die Gnade von Gott empfangen hat. Aber all das sieht Jona nicht. Er ist so fokussiert auf seinen Teil der Geschichte, auf die Gnade, die Gott für andere übrig hat, auf das, wie gütig Gott mit anderen umgeht, dass er dabei völlig übersieht, wie groß und wie gnädig Gott mit ihm umgegangen ist. Da er die Gnade, die er bekommen hat, nicht versteht, konnte er die Gnade auch anderen nicht gönnen. Aber Gott gönnt. Und Gott gönnt nicht nur wenig, sondern Gott gönnt richtig viel Gnade. Und ich finde, hier wird nochmal ganz deutlich, Gott hat Jona nie allein gelassen, aber Gott hat auch die Assyrer nicht allein gelassen. Und genauso wenig hat Gott uns allein gelassen. Ich finde, im Leben kann es voll oft passieren, dass wir denken, Gott hat uns allein gelassen. Denken wir mal ganz kurz an die Situation, wo Jona im Bauch des Fisches ist. Er wusste nicht, dass Gott noch dabei ist. Er hat gedacht, er wird da drin irgendwie irgendwann sterben. Entweder verhungern oder keine Ahnung, was sonst noch in so einem Bauch passiert. Gottes Gnade ist so groß, dass sie für Menschen ausreicht, die anderen Menschen was angetan haben. Gottes Gnade reicht so weit, dass sie es schafft, den Assyrern zu vergeben. Und Gott will dir dieses Geschenk geben. Egal, was du in deinem Leben schon verbockt hast. Wir stehen vor Gott und sehen alle unsere Fehler, die wir gemacht haben. Und Gott sagt, hey, ich gebe dir Gnade. Ich gebe dir die Chance, wieder nah bei mir zu sein. Und wenn wir dieses Geschenk annehmen, dann merken wir in uns eine Veränderung. Dann merken wir, wie sich so ein dunkler Schleier lichtet. Und ich sage ganz sicher nicht, nur weil man Christ ist, ist alles easy und gut. Absolut nicht. Aber durch die Gnade schaffen wir es, die schweren und herausfordernden Momente, die uns das Leben manchmal bringt, einfacher zu ertragen, weil Gott dabei ist, weil Gott wieder in einer Beziehung mit uns ist. Gott will keine perfekten Menschen. Sonst hätte er jemand anders genommen und nicht Jona. Gott bietet dir diese Gnade an. Jona hat es leider nicht geschafft zu erkennen, dass dieses Geschenk immer wieder von Gott kam. Erkennst du es, dass dieses Geschenk auch heute zu dir kommt?